So, guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich freue mich, mit euch in diese Predigtserie über den Galaterbrief starten zu dürfen. Und falls du dich fragst, was ist überhaupt der Galaterbrief? Ich kenne den Mann gar nicht, ne? Also Galatien war eigentlich eine Gegend in der heutigen Türkei, ob im Norden oder Süden, da streiten sich die Gelehrten drüber, weil es gab zwei Gegenden, die so hießen. Vermutlich ist es die im Süden gewesen, also wo Gemeinden waren, die Paulus gegründet hatte. Und an diese Gemeinden schreibt er einen Brief, weil er gehört hatte, dass da ein paar Sachen gehörig schiefgelaufen sind. Und wir wollen euch so richtig ermutigen, auch mit dieser Predigtserie, lest doch selber das Original. Stellt euch auch mal dieser Herausforderung, wirklich die Bibel selbst zu lesen, das Original selber in den Händen zu halten. Und auch wenn es ein bisschen schwierig ist, auch wenn man nachdenken muss, auch wenn man vielleicht irgendwo mal nachfragen muss, Mensch, wie ist das gemeint, wie ist das gemeint? Stellt euch doch mal dieser Herausforderung. Wenn du frisch dabei bist, so im Glauben oder noch gar nicht viel Ahnung hast, schnapp dir irgendeine moderne Übersetzung, falls du keine hast. Komm auf mich zu oder irgendjemand, der hier auf der Bühne gestanden hat, und wir holen dir eine aus dem Büro, gar kein Problem. Wenn du schon länger dabei bist, kannst du auch in mehreren Bibelübersetzungen lesen. Aber das ist richtig cool. Und hier gibt es eine kleine Information zu diesem Brief drin und dann einen Bibelleseplan, mit dem du durch die nächsten Wochen gehen kannst. Und ich sage das einfach mal, wenn du auf Fragen stößt im Laufe der Wochen, schreib unser Büro an, sprech Ben an, sprech mich an. Für uns Angestellten kann ich das sagen, die müssen dir antworten, ja? Das ist nun mal der Job auch. Okay, Galaterbrief. Ich fand schön, was Martin Luther dazu gesagt hat. Es war ja auch mit einer der Briefe, die ganz stark die Reformation ausgelöst haben. Und Luther sagte Folgendes: Der Brief an die Galater ist mein Epistelchen, also mein Brieflein. Er hatte so ein inniges Verhältnis dazu. Und er sagte, dem ich mich anvertraut habe, was er meinte, ist eigentlich, den ich geheiratet habe. Und er macht das noch deutlicher, indem er weiter sagt, er ist meine Käthe von Bora, und das war seine Frau. Ja, also so ein inniges Verhältnis, dass er das nur mit der Ehe zu seiner Frau, mit seiner Frau vergleichen kann, hatte Luther zu diesem Brief. So kostbar war ihm das. Und John Bunyan, der später gelebt hat und der die Pilgerreise, ein wichtiges christliches Buch, geschrieben hat, der hat über einen Kommentar, den Luther zum Galaterbrief geschrieben hat, ihr habt es gerade auch schon gesehen, er sagt, das ist das Beste für ein verwundetes Gewissen. Und das betrifft natürlich nicht nur das, was Luther darüber geschrieben hat, sondern auch das Original. Also der Galaterbrief ist etwas für Menschen, die das Gefühl haben, der Glaube ist ein Krampf. Vor Gott bestehen zu müssen, ist ein Kampf, den ich nicht gewinnen kann. Und ich bekomme plötzlich im Galaterbrief die Antwort, du musst es auch nicht. Das ist gar nicht deine Berufung. Das hat etwas mit ihm gemacht. Aber dann, ihr dürft das wieder ausblenden, ist der Galaterbrief auch unglaublich intensiv. Hey, Paulus wird richtig persönlich. Paulus wird richtig wütend. Paulus wird sarkastisch. Paulus brennt. Er steht in Flammen für die Botschaft des Evangeliums, die er in Gefahr sieht, dort in diesen Gemeinden. Das ist richtig krass. Und manche Leute, die verstört das, wenn sie das lesen, sagen, was ist mit Paulus passiert? Du siehst das schon direkt am Anfang. Also ein Brief in der Antike hatte eigentlich einen gewissen Aufbau, der war immer gleich. Das merkst du auch, wenn du die Briefe im Neuen Testament liest. Also du hast erstmal dich vorgestellt, dann hast du einen Gruß gedroppt und dann hast du ein Kompliment den Leuten gemacht, an die du geschrieben hast. Und Paulus hat das sogar in seinem Brief an die Korinther auch so gemacht, und da lief fast nichts richtig. Ja, aber da hat er immer noch ein Kompliment für die gehabt. Mensch, ihr habt irgendwie alle geistlichen Gaben, die man sich so wünschen kann. Bei den Galatern nichts. Er sagt einen Gruß und dann sagt er, was ist eigentlich los? Das ist direkt, wie er einsteigt. Sehr, sehr intensiv. Die Spannung ist mit Händen zu greifen. Und so musst du einen Brief im Neuen Testament auch lesen. Das nicht nur lesen, was gesagt wird, sondern du musst auch während dem Lesen so ein bisschen rekonstruieren. Mann, was war denn da los? Ne? Ein bisschen ableiten aus dem, was du liest, was wohl die Situation war. Und In diesem Brief und in diesen Gemeinden in Galatien, da ging es wirklich ums Eingemachte. Da ging es nicht um irgendwelche Randbereiche des christlichen Glaubens, da ging es um das Zentrum. Es ging um das Evangelium. Und das Evangelium ist die Botschaft von dem, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Und die Galater, die wollten irgendwie noch was dazunehmen und wollten irgendwie sagen, ja, Jesus ist super, aber man müsste noch etwas dem dazufügen, damit man wirklich gerettet werden kann vor Gott und von Gott. Das war so der Hintergrund. Boah, irgendwas ist sehr laut. Danke, dass ihr das vielleicht ausmachen könnt. Genau, Original oder Fälschung. Wir lesen direkt mal einen der ersten Verse, und zwar Galater 1, 6 bis 7. Da, wo eigentlich die Komplimente kommen sollten, kommt das. Ich bin erstaunt, dass ihr euch so schnell von dem abwendet, der euch in die Gnade Christi berufen hat, und dass ihr euch einem anderen Evangelium zuwendet. Wow, darum ging's. Doch es gibt kein anderes Evangelium, ist, was Paulus sehr klar machen möchte. Es gibt nur einige Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verfälschen wollen. Und das war tatsächlich der Kampf, den Paulus sein ganzes Leben gekämpft hatte. Kaum hatte er eine Gemeinde gegründet, hatte dort gepredigt, alles gesund auf die Beine gestellt, dann kamen direkt nach ihm Leute, die auch meistens jüdische Gläubige waren, und die haben dann gesagt, hey, was Paulus gepredigt hat, war gut, aber ihr müsst jetzt auch das Gesetz annehmen, das jüdische Gesetz. Ihr müsst euch auch beschneiden lassen. Ihr müsst die Speisevorschriften halten. Ihr müsst die Feiertage halten. Und zwar nicht einfach nur, weil man damit seinen Glauben vertiefen könnte oder weil man darin vielleicht Dinge erkennt, die Jesus getan hat. Ne, wenn man das Passa feiert, dann würde man sehr vieles erkennen. Das meint Paulus nicht. Paulus spricht nicht gegen diese jüdischen Traditionen. Er sagt auch nicht zu Juden, dass sie das nicht mehr tun sollen. Manches würde er bestimmt sagen, könnt ihr nicht mehr machen. Opfern und so weiter macht nun mal keinen Sinn mehr, nachdem Jesus da war. Aber er sagt nicht einfach, hey, ihr Juden müsst jetzt anders leben. Er sagt, nein, aber diejenigen, die neu zum Glauben kommen, es gibt keinen Grund, dass sie sich dem Gesetz unterwerfen, damit sie gerettet werden. Das ist die Botschaft. Und darum kämpft er leidenschaftlich. Und ich finde es so genial, was Paulus über das wahre Evangelium sagt. Und ich glaube, das ist total wichtig für eine Kirche, die in einer Zeit wie heute auch lebt. Wenn man so die ersten zwei Kapitel liest, Galater 1 und 2, dann sagt Paulus erstmal, warum das Evangelium das Original ist und warum das nicht verändert werden kann. Und er setzt so entgegen, was ist Original und was ist Fälschung? Und wie muss man mit dem Original umgehen und wie mit der Fälschung? Und ich gehe da mal so ein bisschen mit euch durch, was er so am Anfang sagt. Erstens sagt er, Freunde, selbst wenn jetzt ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würde, eine andere Botschaft des Glaubens, oder ich selbst, nach dem Motto, ich könnte ja auch komisch werden, ne? Er war sehr reflektiert, er wusste, dass er ein Mensch ist und dass er auch abdrehen kann. Er sagt, selbst wenn ich euch plötzlich was anderes predigen würde, dann sollen diese Engel und ich verflucht sein. Das heißt, unter dem Gericht Gottes stehen. Also, das finde ich einen spannenden Gedanke. Stell dir das vor, ne? Du hättest eine Begegnung, gleißendes Licht in deinem Wohnzimmer und irgendein Engel offenbart dir jetzt irgendwas, ich weiß nicht, dass du keine Vergebung brauchst oder das, was weiß ich. Ne? Und dann sagst du, wer auch immer du bist, mit Gott hast du nichts zu tun, denn das Evangelium geht anders. Tschüss. Ne? Das ist so das Erste, was er sagt. Dann sagt er, ihr lieben Freunde, glaubt ihr, mir geht es darum, dass ich euch jetzt gefallen möchte mit der Botschaft, die ich predige? Und Paulus sagt dann, nein, darum kann es überhaupt nicht gehen, denn das Evangelium ist überhaupt nicht das, was Menschen tun oder das, was Menschen für richtig halten. Das Evangelium ist allein das, was Gott tut. Und deswegen ist es nicht zu verändern. Und Paulus sagt sogar biografisch über sich selber, ihr lieben Freunde, ich habe das Evangelium nicht mal von Menschen gelernt. Das lesen wir in der Apostelgeschichte, dass Paulus, als er Jesus begegnet ist, er hatte diese übernatürliche Begegnung vor Damaskus, es haut ihn vom Pferd und er sagt selber, danach bin ich erstmal 3 Jahre in die Wüste gegangen und musste über diese Begegnung nachdenken. Und da muss ihm Jesus diese echte Botschaft, das originale Evangelium genau erklärt haben. Deswegen war er ein Apostel, wie die anderen Apostel, die mit Jesus 3 Jahre verbracht haben, weil Jesus ihm auf eine andere Art und Weise, aber auch ganz persönlich seine Botschaft ins Herz gelegt hat. Erstaunlich. Dann sagt er aber auch, hey, das Evangelium wird dann geprüft. Und ich habe es irgendwann auch prüfen lassen, indem ich eben diese ersten Apostel, die Freunde von Jesus, Petrus, Johannes, Andreas, wie sie alle hießen, ich habe die irgendwann aufgesucht und habe ihnen mein Evangelium erklärt und sie haben gesagt, yes, approved. Das ist, was wir auch predigen. Hey, du hast wirklich eine Begegnung mit Jesus gehabt. Das sagt er alles und dann haut er am Ende noch einen raus, den finde ich besonders genial. Er sagt, Freunde, es gab sogar einen Moment, wo der Superapostel Petrus, der dem Jesus tatsächlich auch sehr viel anvertraut hat in der ersten Kirche, wo der einen extrem schlechten Tag hatte. Da erzählt er auch im Galaterbrief davon, dann waren die da zusammen und Petrus und Paulus, die haben alle mit den neuen Christen, die ursprünglich keine Juden waren, zusammen gegessen. Und dann kamen andere Juden, auch Jakobus, der Bruder von Jesus, die kamen aus Jerusalem und plötzlich sagt Petrus, oh, entschuldigt mal, ich kann nicht mehr mit euch an einem Tisch sitzen, ich verunreinige mich ja. Weil das für einen Juden, für den das Evangelium nicht galt, da war das so gewesen. Aber das war eigentlich nicht mehr die Realität. Diese Grenze war aufgehoben, ja, durch Jesus Christus. Der Vorhang war zerrissen, auch zwischen dem Volk Gottes, den Juden und den anderen Völkern. In Jesus ist diese Grenze aufgehoben. Das ist ja das Geniale. Und dann sagt Paulus, in dem Moment bin ich aufgestanden, habe mich vor Petrus aufgebaut, so klein und buckelig, wie ich auch bin. Denn das gibt zumindest eine Beschreibung von Paulus, die lässt darauf schließen, dass er nicht der Größte und vielleicht auch nicht der Schönste war. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber dann sagte ihm Petrus, so nicht, mein Freund. Du machst hier alles kaputt, was Jesus für uns getan hat. Also das ist so ein bisschen, womit Paulus einsteigt und sagt, Freunde, das Original muss das Original bleiben. Da können wir nicht dran rütteln und das nehmen wir für uns mit, oder? Das Evangelium kann nicht verändert werden durch irgendwelche übernatürlichen Offenbarungen. Nicht durch prophetisches Reden, nicht durch Engelerscheinungen, nicht durch irgendwelche Bücher, die irgendein Prophet im Himmel empfangen hat oder sonst irgendwas in der Art und Weise. Durch nichts davon kann das Evangelium verändert werden. Es kann aber auch nicht durch den Zeitgeist verändert werden. Durch das, was Menschen jetzt nun mal nicht mehr gut finden oder was sie jetzt gut finden. Wir sagen immer, wir predigen das Evangelium, die Botschaft von Jesus so, dass Menschen heute sie verstehen können, aber inhaltlich werden wir sie niemals anpassen. Es bleibt immer dasselbe Evangelium. Es kann auch nicht durch geistliche Leiter und wenn sie noch so begabt sind, verändert werden, nicht mal durch Petrus und auch durch keinen Papst und sonst irgendwen. Und es kann geprüft werden, nur durch die Bibel. Danke, du kannst das direkt wieder rausnehmen. Es kann nur durch die Bibel geprüft werden. Warum sage ich das? Petrus sagte, ich habe mein Evangelium irgendwann von den Aposteln, von den Freunden von Jesus prüfen lassen. Und das, was die Freunde von Jesus gepredigt haben, ist uns in der Bibel überliefert. Und vom Heiligen Geist ist es so bewahrt worden, dass es eben das Evangelium ist. Und das ist unsere einzige Möglichkeit, Original von Fälschung zu unterscheiden. Und das finde ich so einen wichtigen Punkt. Du könntest ja sagen, Mensch, Original oder Fälschung, ist das wirklich so wichtig? Ich muss immer so lachen, es gibt auf manchen von diesen Märkten im Ausland, wo so diese ganzen Fälschungen verkauft werden, da gibt es mittlerweile sogar Schilder, wo dann heißt, Genuine Fake Watches, also originale gefälschte Uhren, also von Rolex, von sonst was, mit so Schildern oben dran. Also die versuchen das nicht mal zu verbergen, sondern sagen, guck mal, bei uns kannst du die originalen Fälschungen kriegen, ne? Und naja, also du würdest ja vielleicht sagen, Mensch, wenn es funktioniert, ne? Und das genauso zuverlässig irgendwie die Zeit anzeigt, wie eine Rolex nur aus demselben Material besteht, dann könntest du ja vielleicht noch sagen, ist zumindest immer noch nicht legal, aber irgendwie nett, ne? Aber wenn es nach 2 Tagen voller Wasser steht, deine Uhr, was weiß ich, weil du einmal tauchen warst, dann ist vielleicht nicht so cool. Und da stell dir eine Brücke vor und die ist statt aus Stahlbeton aus Schokolade gebaut, die aber so aussieht wie Stahlbeton. Ist doch egal, oder? Ja, ist nicht egal, wenn die Sonne kommt, die Schokolade schmilzt und du mit deinem Auto gerade da drüber fahren willst. Und das ist das, was Paulus sagen will. Er sagt, Original oder Fälschung ist nicht egal, weil das eine funktioniert. Das eine ist der Weg zu Gott und das andere ist kein Weg zu Gott. Und deswegen ist es nicht egal. Und wie ist jetzt der Inhalt? Aus welchem Material besteht das Evangelium? In den Versen, die wir gelesen haben, hat Paulus zwei Dinge gesagt. Er sagt erstens, ihr seid in die Gnade berufen. Also das Evangelium besteht aus Gnade. Daraus, dass Gott uns beschenkt. Erster Bestandteil. Und dann noch wichtiger und noch größer, weil wie kommt die Gnade zu uns? Es wird gesagt, es ist das Evangelium von Jesus Christus. Und tatsächlich, das ist, wie du das Evangelium zusammenfassen kannst. In einer Person, die für uns gehandelt hat. In einer Person, die heute in uns lebt durch den Heiligen Geist und uns eine Beziehung mit dem Vater im Himmel gibt. Das ist das Evangelium. Also, wie können wir das Evangelium auf eine Formel bringen? Christus plus nichts, das ist das Evangelium. Und Christus plus X plus irgendetwas, was wir dazufügen, ist die Fälschung. Und Christus, oh, das habe ich falsch geschrieben, ich entschuldige mich, minus X ist auch eine Fälschung. Auch das ist im Galaterbrief drin. Am Anfang spricht Paulus viel darüber, hey, ihr könnt nicht einfach jetzt wieder Beschneidung sagen, ist irgendwie notwendig, damit man von Gott angenommen werden kann. Aber später sagt er auch, ihr könnt aber auch nicht einfach wieder so leben, wie alle wollen, ne? Wie ihr Bock habt. Hauptsache, ihr kriegt alles, was ihr wollt und ihr gebt eurer Begierde nach und so weiter. Sagt er, nö, das passt auch nicht zu Jesus. Also, Jesus plus nichts, das ist das Evangelium. Und ich finde es genial, im Galaterbrief, das kannst du dir merken, da geht Paulus diesen Gedanken durch, von A bis Z, Original und Fälschung. Und in jedem Kapitel, in jedem Abschnitt stellt er einen Aspekt des Originals einem Aspekt der Fälschung entgegen. Am Anfang Gnade gegen Leistung, dann ich alleine in meiner Kraft und auf der anderen Seite Christus in mir. Das ist was ganz anderes, eine ganz andere Art zu leben. Dann Glaube oder Gesetz. Dann Geist, Gottes Dimension, Gottes Kraft oder Fleisch. Meine eigene begrenzte menschliche Fähigkeit, ja, die auch noch dazu korrumpiert ist. Und das zieht er so durch den gesamten Brief durch. Das hilft dir vielleicht auch beim Lesen. Wir gehen mal weiter und gucken uns dieses Evangelium der Gnade noch ein bisschen an. Galater 2, Vers 16 will ich mal lesen. Das ist so eine Zusammenfassung, nachdem Paulus leidenschaftlich dafür gekämpft hat, es gibt nur eine gute Nachricht, sagt er das. Aber wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, indem wir uns ihm voll und ganz anvertrauen. Darum haben auch wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt, denn wir möchten vor Gott bestehen können. Und das ist, wie gesagt, nur auf der Grundlage des Glaubens an Christus möglich, nicht auf der Grundlage der Gesetzeserfüllung. Niemand steht durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften vor Gott gerecht da. Und hier redet ein Jude. Der hatte ein positives Verhältnis zum Gesetz, der wusste, dass das nichts Schlechtes ist. Aber er wusste auch, es reicht nicht für einen Menschen, um dadurch gerecht zu werden. Also, hier wird Folgendes gesagt. Es gibt ein Gesetz Gottes und damit ist das Gesetz des Alten Testaments gemeint, besonders die fünf Bücher Mose, die Tora mit den 10 Geboten in der Mitte. Und dieses Gesetz zeigt uns, was Gott unter Gerechtigkeit versteht. Und dieses Gesetz ist tatsächlich auch gut, weil es Gottes Wesen und seinen Charakter in den Alltag des Volkes Israel gebracht hat. Übrigens wurde schon im Gesetz auch deutlich, dass es niemals ausreichen kann, um Menschen zu retten, denn sonst hätte es ja keine Opfer gebraucht. Ne? Also es ist im Gesetz schon angelegt, dass es nicht ausreicht, um Menschen zu helfen. Aber wir können darin nachlesen, welche Art von Leben der Schöpfer sich für uns Menschen wünscht. Und das sind gar nicht mal in erster Linie die rituellen Dinge, die Opfer, die Feste, die Speisevorschriften, sondern eigentlich geht es um etwas viel Tieferes, um die Beziehung mit Gott. Und Jesus, ein jüdischer Rabbi, So ist er zunächst mal aufgetreten. Der hat das Gesetz mal so zusammengefasst, oder? Wir kennen das. Das Doppelgebot der Liebe, Matthäus 22, 37 bis 38. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Wow. Also, es ist die Frage, wie passt das jetzt zusammen mit dem, was Paulus sagt? Jesus scheint ja ein sehr positives Bild eigentlich vom Gesetz zu haben, weil wenn wir das umdrehen, dann sagt Jesus, dass das Gesetz eigentlich nur ein Weg ist, Gott zu lieben. Warum sagt dann jetzt Paulus, das muss auf eine gewisse Art und Weise weg. Auf eine andere Art und Weise nicht, aber auf eine gewisse Art und Weise muss es weg. Die Lösung ist eigentlich relativ einfach. Das Gesetz ist vollkommen gut, aber es funktioniert nur nach dem Leistungsprinzip. Das Gesetz kann nur etwas fordern, aber es kann dir nichts ermöglichen. Es kann dir ein Ziel vorgeben, aber es kann dir nicht die Kraft geben, dieses Ziel auch zu erreichen. Dafür braucht es etwas anderes. Paulus sagt später sogar ein anderes Gesetz, nämlich Christus in euch. Das ist das, was ihr braucht. Und deswegen, weil das Gesetz uns nichts ermöglicht, scheitern alle Menschen daran, durch das Gesetz gerecht zu werden. Und ich würde mal sagen, wir scheitern mindestens auf drei Arten und Weisen. Erstens, wir wollen immer nur ein Stück vom Kuchen. Kann ich dich da kurz mit hineinnehmen? Wer von euch geht manchmal auf Familienfeiern und isst dort Kuchen? Ist irgendwer dabei? By the way, Rhabarberkuchen ist böse. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, aber das wissen die, die mich kennen, eigentlich auch schon. Wenn du mich einladen willst, komm mir nicht mit Rhabarberkuchen. Käsekuchen ist gut. Amen, ich liebe es. Ja? Hast du noch das Gefühl, dass du Proteine zu dir nimmst und so? Hilft auch nicht, ne? Aber es ist ein anderes Thema. Also jetzt stelle ich mir vor, ich bin bei einer Geburtstagsfeier bei meinen Schwiegereltern, das ist tatsächlich öfters mal der Fall, und ich habe schon diesen Käsekuchen auf dem Tisch erspäht. Und ich freue mich darüber und denke mir, oh, ein Stück von diesem saftigen, leckeren, ich weiß nicht, perfekten, von der Konsistenz Stück Kuchen möchte ich mir gleich genehmigen. Und irgendwann kommt der Moment, dass meine Schwiegermutter um den Tisch geht und sagt, na Schwiegersohn, was hättest du denn gern? Und ich sage, ein Stück Käsekuchen. Und jetzt sagt sie plötzlich, nein, du kannst kein Stück von meinem Käsekuchen haben. Du musst den ganzen Kuchen essen. Wow, würde ich sagen, die Zeiten sind vorbei. Früher konnte man das ja mal. So als Teenie war man wie so eine Würgeschlange, die alles in sich rein gekriegt hat. Einige sind gerade in der Phase, Eltern wissen gar nicht, wie sie das bezahlen können. Ne? Aber ich sage mir, hey, so lecker dieser Kuchen aussieht, so gut er mir schmecken würde, wenn ich den ganzen esse, ist es nicht mehr gut für mich. Dann scheitere ich daran. Ne? Und das liegt nicht an dem Kuchen, aber ich schaffe das einfach nicht alles. Und so ist es mit dem Gesetz auch. Das Gesetz ist cool. Und wir lieben es alle. Jeder sucht sich immer so ein bisschen auch aus dem Göttlichen, auch unsere Gesellschaft. Ja, das ist gut und die Nächstenliebe können wir nehmen und das Miteinander und was weiß ich. Ne? Aber den Rest, nein, danke. Und da sagt Gott einfach, nein, das Gesetz kann man nur ganz essen, weil ich auch ganz bin. Mein ganzer Charakter kommt darin zum Vorschein und du kannst mich nicht zerteilen. Und deswegen kannst du auch meine Gebote nicht zerteilen. Okay, und daran scheitern wir. Und Paulus sagt auch an einer Stelle, das funktioniert so. Hast du ein Gebot übertreten, hast du das ganze Gesetz übertreten. Und Gerechtigkeit ist aus deinem Leben verschwunden. Das ist das Dilemma, versteht ihr, das Paulus als gläubiger Jude sehr gut kannte. Sehr gut kannte. Dann gibt es eine zweite Art, wie wir das Gesetz nicht befolgen, nämlich wir befolgen nur den Buchstaben, aber wir verpassen den Herzschlag. Das ist das, was Jesus alles in der Bergpredigt sagt. Ne? Du, euch ist gesagt worden, ihr sollt nicht töten, im Gesetz. Ich sag euch, das fängt schon an, wenn du deinen Bruder einen Verrückten nennst, dann hast du eigentlich die Hölle verdient. Okay, Jesus, jetzt wird's aber sportlich. Ja, aber das ist was Gott sich wünscht. Er möchte nicht nur so ein Kadavergehorsam, er möchte unser Herz gewinnen. Wow, du sollst nicht nur das Richtige tun, du sollst es auch noch gerne tun und aus Liebe zu Jesus. Das ist ja doppelt schwierig, oder? Das funktioniert nur, wenn du die Beziehung mit ihm hast. Also wir scheitern auch auf diese Art und Weise an dem Gesetz. Und dann scheitern wir generell an diesem Ziel der Liebe. Und ich finde, wir gebrauchen das, die Gebote Gottes oft nicht so, dass wir versuchen, Gott dadurch zu lieben, sondern irgendwie geht das immer schief. Und dann sehe ich zwei Tendenzen. Erstens, wenn es klappt, dann sind wir stolz und überheblich und besser als die anderen, freuen uns drüber. Und wenn es nicht klappt, dann fühlen wir uns minderwertig wie die armen Würste und denken uns, meine Güte, ich kann gar nicht in der Nähe Gottes bleiben. Und so scheitern wir am Gesetz. Und manchmal ist es gerade unser Pflichtgefühl, das uns weit wegbringt von Gott. Darf ich mal ein paar Hände sehen? Wer ist jemand, der ein stark ausgeprägtes Pflichtgefühl hat? Ich bin so jemand. Ganz, ganz dramatisch, wenn das so ist. Es kann richtig ein Kampf sein in dir, ne? Manchmal. Ich finde es auch schlecht, wenn jemand gar kein Pflichtgefühl hat, ehrlich gesagt. Aber auch das hat Schattenseiten. Jetzt stell dir mal vor, da ist eine alleinerziehende Mutter, die sich ihr Leben lang den Allerwertesten aufgerissen hat, um alles für ihren Sohn zu tun. Hat Tag und Nacht gearbeitet, eine gute Schulausbildung ihm ermöglicht, die Musikvereine, alles, was er gebraucht hat, ihm das Studium finanziert. Und wie reagiert der Sohn darauf? Der hält sich an alle Gesetze, er macht eine gute und eine ehrliche Karriere, er hat eine tolle Familie, ist ein vorbildlicher Vater sogar und Ehemann. Und noch dazu schickt er seiner Mutter immer wieder mal Geld, um sie zu versorgen. Aber eins macht er nie. Er besucht sie nie. Und er ruft sie auch nie an. Und jetzt könntest du von außen da drauf schauen und sagen, der führt eigentlich ein gutes Leben. Aber das, was man erwarten würde, Dankbarkeit und Liebe zu seiner Mama, das kommt nicht vor. Und dann ist das andere irgendwie auch nichts wert. Und das ist auch so eine Haltung, die sich Gott nicht für uns vorgestellt hat. Also man könnte sagen, das ist die Ursünde, dass wir die Beziehung zu Gott verlassen, ohne ihn durchs Leben gehen und dabei versuchen, uns selbst zu erlösen. Ich würde sagen, das ist eigentlich dieser Leistungsgedanke, dass wir versuchen, uns selber zu erlösen. Und wenn wir religiös drauf sind, dann versuchen wir das, indem wir Gottes Gebote halten oder irgendwie, weiß ich nicht, die fünf Säulen des Islams oder den Weg, die eigenen Begierden zu negieren im Buddhismus oder was auch immer, welche Religion du dir anschauen willst. Es ist immer ein Weg zu sagen, hey, ich komme schon irgendwie dahin. Aber das gibt es nicht nur bei religiösen Menschen. Das gibt es bei allen Menschen. Jeder versucht, sich zu erlösen. Dann versuchst du es eben durch den Job. Meine Güte, wenn ich einen bestimmten Erfolg habe, eine bestimmte Position erreiche, dann werde ich doch wohl Glück empfinden. Dann werde ich doch wohl irgendwann das Gefühl haben, dass ich ein Leben geführt habe, dass es auch wert war und so weiter. Oder in deinen Beziehungen, bei deinem Partner, deinen Kindern, deinen Freunden, wie auch immer. Oder indem ich versuche, die Welt zu verändern. Ich muss es doch schaffen, die Welt zu einem anderen Ort zu machen. Oder indem man ein Leben als Aussteiger führt und hofft, dadurch irgendwie Frieden zu finden. Aber es ist immer ein Weg, sich selbst zu erlösen. Immer ein Gesetz, was einen da antreibt. Immer ein Druck, der einen da durchs Leben peitscht. Also etwas in uns, würde ich sagen, biblisch durch den Sündenfall, dadurch, dass wir uns von Gott verabschiedet haben, etwas in uns schreit nach Sinn und Erfüllung. Und das wird zu einer gefräßigen Sehnsucht nach mehr, die dann oft genug auch über Leichen geht, aber trotzdem nie satt ist. Und ich würde sagen, das führt zu einer Welt, die ja nicht von Liebe gekennzeichnet ist, sondern von Ausbeutung, weil sie ihren Mittelpunkt verloren hat. Und ich würde sagen, es ist die Welt, die wir sehen. Das ist, wo uns das Leistungsprinzip hingebracht hat. Unser Streben nach Glück, unsere Versuche, gut zu sein, die Mission, uns selbst zu erlösen, sie ist gescheitert. Es war eine Mission Impossible. Und wir haben dadurch nur Schuld vor Gott angehäuft, aber keine Schätze. Und deswegen sagt Paulus, es gibt nur eine Hoffnung. nämlich dass wir unser Leben mit allem Versagen und allen Erfolgen bedingungslos Jesus Christus anvertrauen. Vertraue nicht dem, was du kannst, ist die Botschaft des christlichen Glaubens. Vertraue dem, was er kann. Das Evangelium ist keine Aufforderung, etwas zu tun. Es ist die Bekanntmachung dessen, was für dich getan wurde. Es ist die Aufforderung, sich beschenken zu lassen. Es ist das Todesurteil für das Leistungsprinzip. Ich habe das nochmal versucht, in eine kleine Grafik und ein kleines Video zu packen über das Evangelium der Gnade. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin und kriegen das einmal angezeigt. Das ist das Evangelium der Gnade. Gott tut zwei Dinge. Erstens, er gibt der Menschheit ein Gesetz. Er schreibt es einerseits in ein Buch im Alten Testament und andererseits in die Herzen der Menschen, die dieses Gesetz nicht kennen. Und darüber hinaus hat er ihnen schon vorher eine Bestimmung gegeben. Aber der Mensch reagiert nicht gut darauf. Er übertritt Gottes Gebote. Er bleibt außerhalb seiner Bestimmung. Und die Folge ist Sünde und ein Status der Ungerechtigkeit. Aber Gott, der lässt nicht locker, er tut eine zweite Sache, er sendet seinen Sohn, er sendet Jesus Christus in die Welt. Und der führt das vollkommene Leben, das Gott sich für uns Menschen vorgestellt hat. Und er tut es aus vollkommener Liebe zu seinem Vater im Himmel. Und deswegen hat er einen Status der Gerechtigkeit. Und jetzt kommen wir zum genialen Kern des Evangeliums. Es kommt zum großen Tausch. Durch Glaube bekommen wir Anteil an der Gerechtigkeit von Jesus. Nicht nur Anteil, wir bekommen die komplette Gerechtigkeit von Jesus Christus geschenkt. Das ist der Wahnsinn. Und darüber hinaus trägt Christus unsere Ungerechtigkeit mit seinem eigenen Leben und mit seinem Tod, den er dann sterben wird. Und auf der anderen Seite reagiert auch Jesus Christus, und zwar mit Hingabe. Und deswegen bekommen wir, wie gesagt, seine Gerechtigkeit geschenkt. Und so hat sich der Status einmal komplett geändert. Statt Ungerechtigkeit haben wir aus Gnade Gerechtigkeit bekommen. Und Christus hat auch aus Gnade statt Gerechtigkeit Ungerechtigkeit als Status bekommen. Und die Folge ist verheerend. Wir erhalten einen Freispruch und Jesus Christus erhält ein Todesurteil. Er stirbt am Kreuz. Aber der Tod kann ihn nicht halten, weil er ein vollkommenes Leben geführt hat und weil der Vater im Himmel das auch bestätigt, und zwar durch die Auferstehung. Und er erhält dann einen neuen Status, nämlich als Herrscher, als König aller Könige, der zu Rechten Gottes sitzt. Und wir erhalten ebenfalls einen neuen Status, nämlich ewiges Leben als Kinder Gottes. Das ist das Evangelium der Gnade.
Cool. Ich habe so versucht, das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, euch eine grafische Übersicht davon zu geben. Was bedeutet das? Danke. Was bedeutet das jetzt konkret für unser Leben? Ich möchte da nochmal zum Schluss zur Anwendung kommen. In Galater 1, Vers 4 sagt Paulus ganz am Anfang schon mal, worum es geht. Er sagt, er, Christus, hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben und uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Und ich möchte das in andere Worte fassen. Jesus Christus hat uns davon befreit, nach dem Gesetz der Leistung leben zu müssen. Denn das ist, was üblich ist in dieser Welt, in dieser bösen Welt. Entweder du verdienst es dir, entweder du nimmst es in die eigenen Hände oder du hast Pech gehabt. Wo es nicht so ist, ist es meistens eine Folge christlicher Sozialisierung, Wohlfahrtsstaat und andere Dinge. Das mal nur so nebenbei. Was bedeutet das jetzt für uns? Paulus ist es so wichtig zu sagen, hey, eins können wir auf keinen Fall machen. Wir können jetzt nicht die Gnade und Leistung miteinander mischen. Das ist wie wenn du versuchst, Apple und Android zusammenzubringen. Ja, also Mac und Windows oder was auch immer. Das funktioniert nicht. Es sind zwei verschiedene Systeme. Und das ist im Grunde dieser Gedanke, um den es Paulus im Galaterbrief geht. Du kannst nicht das neue Prinzip der Gnade mit dem alten Prinzip der Leistung wieder mischen. Weder am Anfang noch am Ende, weil im Grunde hätten vielleicht die Galater schon gesagt, naja, wir haben in der Gnade angefangen und das war alles so schön mit Jesus, ne? Aber jetzt wollen wir halt noch was dazu nehmen. Jetzt sind wir noch mal weiter vorwärts gekommen und Paulus sagt, ihr habt wohl eine Vollmeise. Man kann nicht weiter vorwärts kommen, als bei Christus und in der Gnade zu sein. Das sagt er fast wörtlich so mit der Vollmeise, aber das dürft ihr gerne mal beim Lesen rausfinden. Er kann da sehr, sehr, sehr drastisch werden. Nein, das Evangelium heißt die Gnade in Jesus plus gar nichts. Das sagt Paulus als Pharisäer, der sich im Gesetz noch viel besser auskannte als diese komischen anderen Reiseprediger, die da unterwegs waren. Und er wusste, das sind beides absolute Prinzipien. Das Gesetz will dich ganz und die Gnade will dich ganz. Und die Botschaft des christlichen Glaubens ist, dich der Gnade vollkommen auszuliefern. Und das ist erstmal ein Wissen, ein im Glauben diesen Schritt machen, zu sagen, ich vertraue nicht mehr auf mich, ich schaue nicht mehr auf mich, ich schaue auf diesen Jesus. Und ich nehme dieses Geschenk an, ich freue mich darauf. Ich frage mich nicht mehr, oh nein, werde ich noch scheitern? Wird mir meine Beziehung zu Gott noch weggenommen, weil ich mal wieder gesündigt habe, weil ich mir irgendeinen Mist angeschaut habe, weil ich jemanden mies behandelt habe oder irgendwas in der Art und Weise? Nein, ich lerne zu meinen Fehlern zu stehen, ich lerne um Vergebung zu bitten, ich arbeite auch an mir. Das ist nicht Gesetzlichkeit, ja? Aber ich denke nie, dass ich dadurch ein Kind Gottes bin. Das denke ich nie. Ja? Der Glaube allein rettet mich. Jesus allein rettet mich. Ja, Jesus und der Glaube, die werden immer etwas in meinem Leben hervorbringen, was nach Gott riecht und schmeckt und so weiter. Aber trotzdem wird das, was hervorkommt, die Heiligung, wie ein altes Wort dafür ist, die wird jetzt nicht irgendwie durch die Hintertür zu dem, was mich rettet. Nein. Es bleibt bei der Gnade. Und ich finde es so spannend, was das mit dem Leben von Paulus gemacht hat. Er schreibt das immer wieder, beschreibt das immer wieder in diesem Brief. Ich nehme mal ein paar Beispiele, die es auch für uns bedeuten kann. Nämlich erstens, unsere Identität muss nicht mehr von unseren Leistungen und unseren Erfolgen abhängen. Auch nicht von der Anerkennung, die Menschen uns geben. Und das beschreibt Paulus direkt mal die nächste Folie. Ganz am Anfang sagte er, hey Freunde, ich bin von Christus Jesus selbst zum Apostel bestimmt worden. Mit anderen Worten, ist heute auch sehr üblich, boah, ich bin ein Apostel, hey Freunde, folgt mir, hört auf mich, schaut meine Predigten an und so weiter. Paulus hat gesagt, hey, das ist einfach ein Geschenk gewesen. Jesus hat mir das gegeben. Und so cool, du darfst ein erfolgreiches Leben führen, wegen mir auch in den Augen der Menschen, aber solange du immer noch weißt, es ist Jesus, der mir das geschenkt hat und dir nichts darauf einbildest, dann ist alles gut. Und dann sagt Paulus, rede ich den Menschen nach dem Munde oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen, dann würde ich Christus nicht länger dienen. Es schließt sich aus, Gnade und Leistung. Es schließt sich aus. Und ich fand das so toll. Ich habe jetzt kein Video mitgebracht wie der Michael, aber es gab ja noch eine andere Athletin bei den Olympischen Spielen, Sydney McLaughlin. Und sie wurde auch interviewt, die hat ja den Weltrekord irgendwie im Hürdenlauf. Ich brich den ja bei jedem Mal, wenn sie läuft, hat man das Gefühl. Die ist, glaube ich, mit 13 oder 14 schon eine Zeit gelaufen, womit sie heute immer noch deutsche Meisterin werden würde. Ne? Also es ist wirklich verrückt. Und sie kommt aus New Brunswick. Ne? Neubraunschweig, also die muss uns ja sympathisch sein, aber sie ist auch noch eine leidenschaftliche Christin und sie hat in dem Interview gesagt, Gott hat mich mit dieser Gabe ausgestattet. Auch mit diesem Drive, besser werden zu wollen. Die Kunststofflaufbahn, das ist ein bisschen schlecht übersetzt, ist meine Plattform, die ich benutzen möchte, um Gott zu ehren. Und zwar sowohl dann, wenn ich erfolgreich bin, als auch dann durch das, was ich sportlich tue, aber ich will es auch tun durch mein Verhalten, wie ich mich gebe, auch wenn ich nicht den Sieg erringe. Und ich fand das so cool. Und sie sagt, ich bin ein Gefäß Gottes. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis, verstehst du, wir dürfen wissen, was Gott uns gegeben hat. Wir dürfen unsere Gaben kennen, wir dürfen die leidenschaftlich auch einsetzen, aber wir dürfen diese Haltung dabei haben. Es ist ein Geschenk Gottes und zu seiner Ehre möchte ich es einsetzen. Das ist dann wirklich gesund. Und so war es bei Paulus auch. Dann sehen wir bei Paulus etwas Zweites, nämlich wie wir unsere Vergangenheit sehen, muss durch das Evangelium nicht mehr von unserer Vergangenheit abhängen. Weißt du, wenn Paulus sein Leben angeschaut hat, da hätte er auch heulen können. Der hat so lange den Weg in die falsche Richtung eingeschlagen. So lange nach dem Leistungsprinzip hat er gelebt. Der hat die Gemeinde Gottes verfolgt, dafür gesorgt, dass Menschen getötet werden. Der hat Christus gehasst. Das war für ihn der Teufel, der schlimmste Irrlehrer, den man sich nur vorstellen kann. Behauptet, dass er der Sohn Gottes ist. Das geht nicht. Und dann begegnet er ihm. Und jetzt hat er sein ganzes Leben irgendwie verdammt vor Jesus steht, es tut mir so leid und ich bin so schlimm und was weiß ich. Aber ich finde genial, was er hier auch im Galaterbrief sagt, Kapitel 1, Vers 15. Aber Gott hat mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt dazu bestimmt, ihm einmal zu dienen. Ich sage dazu immer, unsere Vergangenheit hat auch eine Vergangenheit und die ist schon in der Ewigkeit da gewesen. Als die Zeit dafür gekommen war, ließ er mich seinen Sohn erkennen. Also interessanterweise, er konzentriert sich nicht auf sein Versagen in der Vergangenheit, sondern auf Gottes Gnade, die schon in der Ewigkeit da war und die ihn irgendwann gefunden hat. Das beschäftigt ihn. Das hält er fest. Wie genial, oder? Und dann nochmal ein bisschen anders, wir bilden uns auch nichts mehr auf unsere Leistungen an. Sehr interessant, dass Paulus irgendwann vor Petrus und Johannes und Jakobus steht und dann lässt er sein Evangelium überprüfen und die sind sehr zufrieden, die loben ihn, sind begeistert. Und wie drückt Paulus das aus? In Kapitel 2, Vers 9 sagte er, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist. Mit anderen Worten, auch da wieder sein Selbstverständnis. Hey, Leute schauen mein Leben an und sie sind irgendwie begeistert von dem, was Gott in meinem Leben tut. Und wie sehe ich das? Es ist Gnade, die mir gegeben worden ist. Wow, was für ein Selbstbild, was für eine Haltung. Und dann zu guter Letzt, ich glaube, wenn wir in der Gnade unterwegs sind, in der Gnade feststehen, dann sind wir sicher genug, um Standpunkte einzunehmen. Dann sind wir auch sicher genug, um die Wahrheit gegen Lügen festzuhalten. Und das wird immer wichtiger. Und das war, was Paulus beschreibt in Galater 2, Vers 11, diese Begegnung mit Petrus, oder? Da brauchst du schon, Olli Kahn hätte gesagt, Eier, um dich vor Petrus zu stellen und zu sagen, so nicht. Ja? Aber die Wahrheit ist, es war nicht Eier, es war Gnade, die Paulus hatte. Sorry, ich weiß nicht, ob das so sagen darf, ich finde das nicht schlimm. Aber als dann aber Petrus nach Antiochia kam, musste ich ihm öffentlich zur Rede stellen, weil er durch sein Verhalten im Unrecht war. Und ich glaube, das konnte Paulus, weil er wusste, dass Gott mit ihm war und dass er ihm etwas anvertraut hatte. Und er konnte in Gnade auch mal ein schwieriges Gespräch führen. Wow, oder? Das finde ich sehr, sehr stark. Wer aus Gnade und Vergebung lebt, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen, der kann auch Gnade und Vergebung in seinem Umfeld prägen und ausstrahlen. Wer sich selbst nicht mehr verdammen und ablehnen muss, der muss andere auch nicht verdammen und ablehnen. Wer sich über seine Identität sicher ist, der kann Identität stiften. Und das alles ist nur durch das Evangelium möglich, durch die Gnade. Leistung fordert, Gnade schenkt. Leistung muss Krieg führen. Gnade kann Frieden stiften. Und wir reden dabei nie von billiger Gnade. Billige Gnade rechtfertigt die Sünde, hat mal jemand gesagt. Teure Gnade rechtfertigt den Sünder. Und darum geht's. Und ich wünsche mir, dass du diesen Gedanken so mitnimmst. Es gibt Theologen, die haben den Galaterbrief, die Magna Carta, also die große Erklärung der Freiheit genannt. Die Magna Carta der Freiheit. Und das sagt Paulus in Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. Lasst euch jetzt nicht wieder in Ketten legen. Lasst euch nicht wieder dieses Joch des Gesetzes auferlegen, von dem Christus euch befreit hat. Lasst ihr nicht wieder dieses Leistungsprinzip auferlegen. Da gibt es auch moderne Formen davon. Weißt du, früher war es Beschneidung, Speisevorschriften und was weiß ich nicht alles. Heute ist es die Kleider, die du trägst, was du anschaust, Sex vor der Ehe und so weiter. Freunde, ich sage nicht, dass das alles, wir sind sehr dagegen, Sex vor der Ehe zum Beispiel, ja. Aber wir glauben nicht, dass das Entscheidende ist, was dich rettet oder nicht. Das ist das, worum es geht, verstehst du? Jesus wünscht sich immer noch einen christlichen Lebensstil, wünscht sich immer noch, dass wir nach ihm riechen, aber er will es in uns hervorbringen. Aber das ist nie das, was uns an Gottes Herz bringt. Und davon dürfen wir und müssen wir uns freimachen, denn das ist überhaupt nicht neutral. Das ist in den Augen von Gott teuflisch, wenn das wieder eingeführt wird. Ist das Gegenteil des Evangeliums, ist eine Fälschung und sie bringt nicht ans Ziel und sie ist auch nicht anziehend für die Menschen um uns herum. Und sie kann, dieser Lebensstil der Leistung, er kann auch nicht durchgehalten werden in unserem eigenen Leben. Okay, wir kommen zum Schluss. Ich bitte die Band auf die Bühne und ich möchte auch heute Morgen diese Gelegenheit nutzen, und möchte einerseits denjenigen sagen, die schon mit Jesus unterwegs sind, möchte dir sagen, lass dir die Freiheit in Christus nicht rauben. Und zieh dich auch vielleicht zurück aus Kontexten, wo sie dir genommen wird. Also meine besten Freunde sind ehrlich gesagt keine Leute, die unter diesem Leistungsprinzip leben. Ich sag mal, was ich immer so sage, bei meinen engsten Beziehungen achte ich darauf, dass die mir auch mit Gnade begegnen können und dass sie selber in Gnade stehen, weil das eine ganz andere Basis für eine Freundschaft und eine Beziehung ist. Ne? Und das ist für uns wichtig. Und ich möchte dich ganz neu dazu zu ermutigen, dass du heute das festhältst und sagst, das, was in Jesus für mich getan wurde, reicht aus. Daran will ich mein ganzes Leben lang festhalten. Und wenn du diese Beziehung mit Jesus noch gar nicht hast, ich habe dir das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst in diesem Video, das ist die Entscheidung, um die es geht. Bist du bereit für den Tausch? Willst du deine eigene Gerechtigkeit festhalten, die Gott Ungerechtigkeit nennt? Willst du selber vor ihm bestehen? Willst du immer noch angeben mit dem, was du alles schon geleistet hast, was du alles schon getan hast und was für ein harter Typ du bist oder was für ein tolles Mädel du bist? Oder willst du sagen, hey, ich bin einfach beschenkt. Mein Leben war das Leben des Sohnes Gottes wert. Und das ist meine Identität. Jesus, ich will mich auf das verlassen, was du für mich getan hast. Ich will den Tausch. Ich will deine Gerechtigkeit. Ich will den neuen Status. Ich will ewiges Leben. Ich möchte dein Kind sein. Ich möchte in der Gnade leben. Dann darfst du heute eine Entscheidung treffen. Es kann ein erster Schritt sein. Wir beten immer ein kurzes Gebet, womit wir das verbalisieren und sagen, Herr, wir laden dich ein. Vergib uns unsere Schuld. Befrei uns vom Leistungsdenken und so weiter. Und dann sagen wir Amen und das kann ein erster Schritt auf Jesus zu sein. Und dann ist es so cool, wenn du dann reingehst in die Gemeinschaft, in die Gemeinde und einfach lernst, wie ein Leben in Gnade aussieht. Lernst, wie eine Beziehung mit diesem gnädigen Gott aussieht und dann einfach ihm dein Leben ganz hingibst. Auch die Gnade möchte dein ganzes Leben. Ist absolut, die will dich ganz. Weil Gott nicht möchte, dass irgendein Bereich deines Lebens noch von was anderem geprägt wird als von der Gnade. Der liebt dich viel zu sehr, als dass er das zulassen könnte. Und dazu dürftest du heute Morgen Ja sagen. Und ich frage einfach mal, wir machen es heute mal wieder mit Handmeldung. Ist jemand, der sagt, hey, dieses Evangelium will ich heute Morgen annehmen. Diesem Jesus will ich mich heute Morgen anvertrauen. Dem, was er für mich getan hat, will ich mich ausliefern. Dann sei einfach mal so mutig und streck deine Hand in die Luft. Das könnte einer der wichtigsten Momente deines Lebens sein, der wichtigste Moment. Danke, da sehe ich eine Hand. Das Ist noch jemand da? Wir geben noch einen Moment. Ich will dich so ermutigen, auch wenn du in deinem Herzen gerade sagst, ich habe ich dieses Jahr, komm mit irgendeinem anderen Christen ins Gespräch und mach das im Gebet miteinander fest. Und lass dich auch so begleiten, was die nächsten Schritte sein könnten in deinem Leben. Wir sprechen jetzt dieses Gebet, wir nennen das manchmal Übergabegebet, zu sagen, Herr, mein Leben bleibt nicht mein Leben, es soll dir gehören. Und wir beten gemeinsam, ich formuliere das heute mal frei, die Gemeinde darf mich unterstützen, indem sie das so nachbetet. Jesus Christus, danke, dass du alles für mich getan hast. Danke, dass du ein vollkommenes Leben geführt hast. Danke, dass du nicht gesündigt hast. Dass du Gott geliebt hast. Und dass du Menschen geliebt hast. Dass du deine Bestimmung vollkommen gelebt hast. Und danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du meine Sünde mit deinem Blut ausgelöscht hast. Und danke, dass mir dein perfektes Leben zugeschrieben wird. Danke, dass du mir deine Gerechtigkeit schenkst, dass es meine Gerechtigkeit ist. Herr, ich will heute Morgen dein Kind werden. Du bist mein Retter. Du bist mein Herr. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Hey, wir werden auch Möglichkeiten haben, dass du heute mit dir beten lässt. Jetzt gleich, wenn wir noch ein Lied zusammen singen. Komm einfach, wenn du merkst, dieses Leistungsprinzip muss vielleicht auch mal im Gebet durchbrochen werden in deinem Leben. Es ist schon ein Kampf, auch für alte Hasen im Glauben. Ja? Komm auch gerne zum Gebet, wenn du das nochmal festmachen möchtest, dass du heute dein Leben Jesus gegeben hast. Und ansonsten nutze diese Zeit, dein Herz vor Jesus auszubreiten.